Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Schauen wir noch einmal auf den Südwesten in Deutschland, Rheinland-Pfalz und Saarland vor allem. In vielen Ortschaften und Landstrichen stehen die Zeichen auf Entspannung, ein bisschen aufatmen. Das Wasser geht zurück in vielen Teilen, doch zugleich werden neue Regenfälle erwartet, heftige Regenfälle. Dennoch, es gibt die ersten Aufräumarbeiten. Eindrücke dazu von Katharina Thoms.
Am Pfingstmontag waren die Pegel der Flüsse im Saarland und auch in Rheinland-Pfalz zunächst stark gesunken. In vielen Regionen wurde aufgeräumt. Die Schäden können in die Millionenhöhe gehen, hieß es von der saarländischen Landesregierung. Genauer könne man das noch nicht beziffern, so Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Konrad.
Wir haben Hangrutsche erlebt, bei denen wir zwar das Geröll in den letzten Tagen wegräumen konnten, aber die Straßen sind gesperrt, weil wir nicht wissen, wie stabil ist der Hang. Das wird noch Tage und vielleicht auch Wochen dauern, bis Straßen wieder freigegeben sind. Alleine dort kann das sehr schnell in die Millionen gehen, was nur das Absichern einzelner Hänge bedeutet.
Das Wirtschaftsministerium hat für saarländische Unternehmen, die vom Hochwasser betroffen sind, auf seiner Internetseite eine Hilfsanlaufstelle eingerichtet. Die rund 10.000 völlig überarbeiteten Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und DRK aus dem Saarland und angrenzenden Bundesländern konnten sich am Pfingstmontag weitgehend ausruhen. Im Saarland befürchtet die Landesregierung bei weiteren Regenfällen erneut Schäden, so Ministerpräsidentin Anke Rehlinger im saarländischen Rundfunk.
Es ist vor allem regional damit zu rechnen, dass es wieder zu schwierigen Lagen kommen kann, dass es dort auch zu Überschwemmungen kommen kann. Wir können leider insofern keine Entwarnung geben. Es ist kein Grund zur Panik, aber doch ein Grund, vorsichtig und sehr wachsam zu sein. Wir hoffen auf das Beste, wir bereiten aber auch das Schlimmere vor.
Man rüstet sich auch in Saarbrücken wieder mit Sandsäcken, sagt Oberbürgermeister Uwe Konrad.
Die Böden sind gesättigt, das heißt Wasserläufe steigen schneller an, können schneller eine höhere Fließgeschwindigkeit bekommen. Und das kann auch bei entsprechenden Regenmengen sehr schnell auch sehr gefährlich werden. Deshalb, wir wollen sicher gehen, dass, wenn wir warnen, auch wirklich alle Menschen aus den Häusern rausgehen. Wir wollen keine Zeit verlieren, indem wir aufwendig Menschen mit Booten retten müssen.
Auch das Land bittet, die Gefahr ernst zu nehmen. Uwe Konrad.
Auch am Freitag wurde frühzeitig gewarnt, aber wir haben in Teilen sehr oft erlebt, dass Menschen gesagt haben, wir wissen, wie das mit dem Wasser ist hier und wir bleiben im Haus. Und dann war es zu spät. Und das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass Warnungen teilweise auch nicht wirklich ernst genommen worden sind.
In jedem Fall sind die Wetteraussichten düster. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor teils unwetterartigen Regenfällen.
Eindrücke von Katharina Thoms. Nach dem Tod des iranischen Präsidenten haben im Land die Trauerfeierlichkeiten begonnen. Auch ein Termin für Neuwahlen zeichnet sich ab. Uwe Lüb.
Nach dem Tod von Irans Präsident Raisi wird voraussichtlich Ende Juni ein neuer gewählt, das berichten Staatsmedien. Wahltag soll der 28. Juni sein. Heute sind für Raisi und den ebenfalls getöteten Außenminister Ahmed Abdollahian Trauerfeiern geplant. Zuerst findet eine Zeremonie in Tebris im Nordwesten des Landes statt, später eine weitere in der religiösen Hochburg und Pilgerstadt Qom, südlich von Teheran. Ein Termin für ihre Bestattung steht noch nicht fest. Im Iran gilt eine 5-tägige Staatstrauer. Zudem sind vorläufig alle kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen im Iran verboten.
Uwe Lüb. Wenig Raum für Veränderung durch diesen Führungswechsel sieht die Iran-Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Azadeh Samiri-Reit, heute Morgen in dieser Sendung.
Nein, das ist nicht zu erwarten. Und die Öffnung, von der ich sprach, betrifft tatsächlich nur den Raum der politischen Elite. Das betrifft nicht den gesellschaftspolitischen Raum. Hier ist überhaupt nicht mit Liberalisierung irgendeiner Form von Öffnung oder Reform zu rechnen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass sich Iran im Moment hier in einer kritischen Transitionsphase befindet. Das heißt, dass alle Vorbereitungen getroffen werden dafür, dass es zu einer Nachfolge an der Staatsspitze kommt, dass also Khamenei auf kurz oder lang ersetzt werden muss. Und in dieser Phase sehe ich überhaupt keine Anzeichen für irgendeine Form von Öffnungspolitik. Wo wir Veränderungen sehen könnten, wären im machtpolitischen.
Das sagt die Iran-Expertin Azadeh Samiri-Reit von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der Antrag auf Haftbefehl unter anderem gegen Benjamin Netanyahu durch den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes hat in Israel parteiübergreifend für Empörung gesorgt. Bettina Meyer.
Am Abend äußerte sich Netanyahu vor der Kamera. Als Ministerpräsident lehne er den gezogenen Vergleich des Chefanklägers zwischen dem demokratischen Israel und den Massenmördern der Hamas aus tiefstem Herzen ab. So sieht der neue Antisemitismus aus. Er ist von den Campussen im Westen zum Gericht in Den Haag umgezogen, so Netanjahu weiter. Israels Präsident Herzog warnte, der Antrag ermutige Terroristen auf der ganzen Welt. Sogar Netanjahus Gegner kamen ihm zu Hilfe. Israels Oppositionsführer Yair Lapid sprach von einem moralischen Versagen des Strafgerichtshofes.
Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart, hält das Vorgehen des Chefanklägers für befremdlich. Was er damit meint, sagt er hier im Deutschlandfunk.
Zeigt eben, dass die israelische Regierung es nicht vermocht hat und auch wir als Freunde Israels es nicht vermocht haben, in den letzten Monaten klarzustellen, wer verantwortlich ist für das Leiden im Gazastreifen. Ich meine, die humanitäre Situation im Gazastreifen ist ja deshalb so katastrophal, weil die Hamas ihren aussichtslosen Kampf gegen Israel mit dem Ziel der Vernichtung Israels fortsetzt, die Menschen als Schutzschilde benutzt, die dann Opfer von Militäraktionen der Israelis werden. Im Übrigen auch ein klarer Verstoß gegen Kriegsvölkerrecht. Also insofern werden hier Ursache und Wirkung ein Stück weit verschoben. Das heißt nicht, dass alle Vorwürfe nicht auch beleuchtet werden müssen.
Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart. In Frankfurt beginnt der nächste Reichsbürgerprozess gegen die mutmaßliche Verschwörergruppe um Heinrich Prinz Reuß. Heike Borufka.
Angeklagt sind 9 mutmaßliche Redelsführer, an ihrer Spitze der Frankfurter Immobilienkaufmann Heinrich Prinz Reuß. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen Mitgliedschaft bzw. Unterstützung in einer terroristischen Vereinigung vor. Die Angeklagten wollten die staatliche Ordnung in Deutschland mit Waffengewalt beseitigen und das Land selbst regieren und damit die Staatsform des Deutschen Reichs von 1871 wiederherstellen. Von einem hochverräterischen Unternehmen spricht die Anklage. Unter den Angeklagten ist auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin Malsak Winkemann.
Angesichts der schwachen deutschen Wirtschaft fordert der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Martin Wansleben mehr Investitionen.
Unsere Sorge gilt der mangelnden Investitionstätigkeit in Deutschland. Insgesamt liegen die Investitionen unter dem, was wir 2019 hatten. Das heißt also, wir sind noch nicht auf Vorkrisenniveau angekommen. Und das Zweite ist, was uns Sorgen bereitet. Es ist natürlich nicht so, dass alle Unternehmen nicht investieren. Es gibt Investitionen in Deutschland. Wir fragen immer ab, warum investiert ihr? Und da dominiert die Motivation Ersatzinvestition und nicht Kapazitätserweiterung und Innovation. Was wir dringend brauchen, ist Innovation. Was wir dringend brauchen, sind Investitionen und Produktivitätsfortschritt. Dann kommen wir auch, wenn Sie so wollen, aus dieser Verarmungsspirale hinaus.